So. Jesus ist also wahrhaftig auferstanden. Ah, ich weiß nicht. Ist komisch. Also im ersten Jahrhundert haben das die meisten Menschen nicht geglaubt. Das war für die Fake News. Da ist einer in dieses Grab gegangen, hat den Leichnam gestohlen und hat dieses Schild da aufgehängt. Ja. Und das haben die meisten geglaubt. Da war man nicht so sicher. Tja, ich möchte euch die Osterfreude nicht zerstören, aber müssen wir schon drüber reden. Ist das wirklich glaubwürdig? Das haben sich auch die Apostel damals gedacht und gefragt. Und deswegen war es ihnen wichtig, in 4 Evangelien von dieser Auferstehung zu berichten. Lukas zum Beispiel. Extra nochmal alle Augenzeugen gefragt. Und Paulus sagt ja im Korintherbrief, das waren über 500, die man sprechen konnte. Hey, was hast du gesehen? Hast du ihn gesehen? Natürlich die Jünger, die am Grab waren, die den Auferstandenen getroffen haben, nicht nur als Illusion oder als Geist, sondern in echt. Und das haben sie aufgeschrieben. Und mir war das, als ich zum Glauben kam an Jesus, sehr wichtig zu lesen, dass das wirklich stimmt, weil Paulus sagt ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube für die Katz. Also hat er nicht so geschrieben, aber hat er so gemeint. Dann ist das Blödsinn, dann sind wir die dümmsten Menschen. Wir glauben an etwas, was gar nicht existiert. Tja, und dann kommen Leute und sagen zu mir, ja, weißt du, Detlef, aber da steht ja alles nur in der Bibel. Steht ja nur in der Bibel. Steht ja nicht in meinem Geschichtsbuch. Da steht drin, dass Julius Caesar gelebt hat. Aber nicht, dass Jesus auferstanden ist. Steht ja nur in der Bibel. Ja, steht ja nur in der Bibel. Was ist denn die Bibel? Das sind 66 Bücher. Und das sind in weiten Teilen historische Dokumente. Das ist auch ein Geschichtsbuch. Da haben Leute geschrieben, aufgeschrieben, was sie gesehen und erlebt haben. Historische Dokumente. Und das sind so viele, gerade im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob du da mal so eine Auflistung gesehen hast. Kannst du googeln, ja. Historische Dokumente, Neues Testament, gerade das. Über das Leben von Jesus, allein die 4 Evangelien, die ganzen Berichte über sein Sterben, über seine Auferstehung. Das ist so viel Material, dass wenn man das vergleichen würde mit dem Material, was es über die Existenz von Julius Caesar gibt, müsste man eigentlich sagen, also, dass Jesus auferstanden ist, das ist sicher. Aber ob es Julius Caesar gegeben hat, das ist also ganz schwach belegt. Man könnte auch so sagen, wenn jemand zu dir sagt, also den Julius, den hat es aber sowas von gegeben. Dann ist die Antwort nicht, ja, Jesus hat es auch gegeben, ja, sondern die Antwort ist, dann ist aber Jesus definitiv auferstanden. Oder? So, das sind die Verhältnisse. Wissen viele nicht. Steht ja nur in der Bibel. Vieles von dem, was wir glauben, ist manchmal doch nicht so glaubwürdig, weil es nicht so tief in uns verwurzelt ist. Ich nenne das, das ist so eine Form von christlichem Atheismus. Ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, oder? Geht ja nicht. Also man kann ja nur an Gott glauben oder nicht. Christlicher Atheismus ist so, ja, ich glaube schon an Gott, ja, christlich, aber ich vertraue ihm nicht. Ich sage das zwar, aber es ist nicht so ganz echt. Wir haben vorhin in einem Poetry Slam davon schon gehört. Ja, so diese Doppeldeutigkeit. Und wir lesen ja im Neuen Testament in Lukas 24, gehen wir mal kurz rein, nochmal in diese Geschichte, kurz nach der Auferstehung. Jesus ist unterwegs mit diesen zwei Jungs, die in Richtung Emmaus unterwegs waren. Wir haben gestern schon mal kurz von ihnen gehört. Und das Erste, was hier passiert, und das ist ganz spannend, hier können wir sehr viel von lernen, das waren auch so christliche Atheisten, ja, die haben das irgendwie von Jesus gehört und ja, und jetzt waren sie aber tief enttäuscht. Ja, wir hofften, er sei der Erlöser Israels, aber er ist es leider nicht. Ja. Und das Lustige ist, und damit möchte ich eigentlich starten, Jesus mischt sich ja so unter sie. Also die waren unterwegs und Jesus, und das ist interessant, diese Information, dass Jesus, der konnte ja durch Wände gehen, ja, schwupp war er im Raum drin, schwupp war er wieder weg. Coole Sache, freue ich mich schon drauf, ja, das später mal, ich übe schon mal ein bisschen zu Hause, aber klappt noch nicht so gut. Genau, müssen dann immer renovieren. Aber Jesus konnte das, der konnte viele Sachen und vor allen Dingen konnte der total lustig sein. Ja, das ist mein erster Punkt heute Morgen. Jesus hat jede Menge Humor, weil der mischt sich zu den Beinen und sagt, ey, was geht ab? Wie läuft's? Ja, hast du denn nicht gehört von dem, was in Jerusalem passiert war? Nee, ich habe nichts gehört. So, also, das ist ja fast eine Lüge, oder? Der Auferstandene sagt, nee, erzählt mir keine Ahnung, was ist denn passiert? Ich glaube, die ganzen Engel im Himmel, die haben den Atem angehalten, ja? Was macht der denn da? Ja? Der hat die so richtig aufs Glatteis. Jesus hat, man hat so den Eindruck, der ist total tiefenentspannt. Gibt eine andere Szene, auch mit sehr viel Humor. Da ist er mit seinen Jüngern am See Genezareth und die Jungs sind draußen und wollen fischen, fangen aber nichts. Ja, die waren schon so in der Theologie drin, die konnten ihr Handwerk des Fischens nicht mehr so gut. Nein, das war ihnen schon mal passiert. Sie haben einfach nichts gefangen, eine ganze Nacht nichts gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und ruft, Kinder, Kinder, habt ihr nichts zum Frühstücken? Ich habe Hunger. Der ist gut, oder? Der wusste, die haben wieder nichts gefangen. Ja? Ich ärgere die mal so ein bisschen. Ja? Kinder, habt ihr nichts zum Frühstück? Nö, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Ja, okay, werft doch die Netze mal auf die andere Seite aus. Das ist der Hammer, das muss ein Fischer mal sagen. Ja? Der die ganze Nacht da, ja, guter Punkt. Ja? Du meinst auf die Seite oder meinst du die andere? Ja, ja egal, sucht euch einen aus. Ja, klar, wir suchen uns einen aus. Wir sind Fischer, was bist du vom Beruf? Zimmermann, ja. Da kennt man sich aus mit Schiffsseiten und so, ja, und wo die Fische so hinschwimmen. Versteht ihr, Jesus hat total Humor. Und der Hammer ist ja dann, und die kannten die Story schon, dass sie hatten so ein Déjà-vu, ja, zogen wirklich Netze voll Fische aus dem See Genezareth. Und dann begreift Petrus, das ist Jesus da am Ufer. Jesus hat Humor. Jesus war sehr tiefenentspannt. Wisst ihr warum? Weil es war vollbracht. Es war alles vollbracht. Und da kann man schon mal sehr gelassen sein. Und kann die Dinge ganz entspannt angehen. Weil man der Sieger ist. Weil man gewonnen hat. Weil alles erreicht ist. Weil die Welt versöhnt ist mit Gott. Weil der Vorhang zerrissen ist. Deswegen. Wenn man das weiß, dann geht man anders durchs Leben. Kinder, wollen wir nicht mal frühstücken? Ich habe Hunger. Das ist dann wichtig. Ja, und schmeiß doch mal die Netze da raus. Wir haben Zeit. Oder? So. Und das Nächste, was Jesus jetzt mit den Jungs macht, wir steigen mal ein in den Text, Lukas 24. Steigen wir mal noch ein. Ne? Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Ja? Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem alles geschehen ist, doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Der war weg. Ja, Jesus musste sich an der Stelle wirklich zusammenreißen. Ja? So. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Klammer auf, so ein Blödsinn, Klammer zu. Also so haben die das erzählt. Ja? Und daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet haben. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Ja, das ist alles, was der christliche Atheismus zu bieten hat. Da ist nichts von Glaube. Man hat den Eindruck, als ob Jesus 3 Jahre lang umsonst gewirkt und gepredigt hätte. Ist da nichts angekommen hier bei den jungen Herren? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. Ihr unverständigen Leute. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben? Da haben wir ihn, den Glauben. Das ist ein anderer Glaube, von dem Jesus hier redet. All das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und jetzt kommt's. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und jetzt kommt Vers 27. Und das ist ein Schlüssel. In diesem Text ist für mich ein Schlüssel in der ganzen Ostergeschichte. Was macht Jesus jetzt? Ich meine, er hätte vieles tun können, um die zwei zu überzeugen, oder? Er hätte sein Shirt ausziehen können und sagen, tada, ich bin's. Wie bei Thomas. Aber das macht er nicht. Vers 27. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und das sind viele. Ich habe mich 2 Dinge gefragt zunächst. Hatte Jesus eine Bibel dabei? So, tada! Frisch aus der Druckerpresse in Jerusalem. Nein, man hatte ja keine Bücher. Man hatte Rollen, Schriftrollen. Hatte er Schriftrollen dabei? Sind die vom Himmel gefallen? So als Tablet? Nein. Hatten die Jungs Schriftrollen dabei? Wahrscheinlich nicht. Sie kannten die Schrift, denn als Juden sind sie groß geworden mit dem Unterricht der Schrift. Natürlich kannten sie die Tora, zum Teil in weiten Teilen auswendig, auch Jesus. Und auch damals, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde vom Feind, hatte er ja auch keine Schriftrollen dabei, aber er zitierte 3 Mal aus dem 5. Buch Mose und zwar: Langsam dämmert es uns auswendig. Auswendig. Jetzt musst du dir das so vorstellen. Die haben sich jetzt viel Zeit genommen, denn Mose und sämtliche Propheten, das ist jede Menge Stoff. Die sind spazieren gegangen, ja, ohne Bibel, und Jesus hat ihnen alles erklärt. Er ist Stelle für Stelle für Stelle durchgegangen. Kennt ihr doch auch. Was steht da? Schaut da, da ist von mir berichtet. Ja, und er öffnet ihnen die Schrift. Jesus macht mit den Zweien hier eine Bibelstunde oder einen halben Bibeltag, würde ich mal sagen. Das ist das, was der Auferstandene mit Jüngern macht, die nicht glauben können und glauben wollen. Das muss die effektivste Methode sein. Eine andere gibt's nicht. Vertiefte Erkenntnis in der Schrift. Oh, das ist ein guter Punkt heute Morgen. Wenn wir die nicht haben, werden wir zu christlichen Atheisten. Das verspreche ich euch. Ich kenne auch schon einige. Da wird irgendwas geglaubt. Nur nicht das, was die Schrift sagt und was Jesus aufzeigt in der Schrift. Ich möchte mal Folgendes tun. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen was. Und wir versuchen uns mal vorzustellen, am liebsten würde ich jetzt hier so reinklicken in meine Bibel und ihr seht ein Video, wo wir so reingucken können, ne, wie Jesus das gemacht hat. Es leider steht hier nicht mehr. Wir können uns das nur irgendwie vorstellen, was könnte das gewesen sein. Ich versuche das mal, okay? Zunächst mal glaube ich, dass Jesus, wenn er bei Mose angefangen hat, denkt man so, huch, Jesus bei Mose, wo denn, wie denn? Vielleicht hat Jesus gesagt, komm, geht doch mal ganz zurück an den Anfang der Schrift, im Schöpfungsbericht, Kapitel 1, 26, ja, wo Gott sagt, und jetzt lasst uns den Menschen erschaffen. Ja, wer ist denn uns? Gott spricht in der Wir-Form. Vielleicht hat er den Jungs aufgezeigt, schaut, da war ich schon dabei, ich bin nämlich Mitschöpfer. Ja, das, was Paulus später bestätigt in seinen Briefen. Ich habe die Welt mit erschaffen, ich habe den Menschen, das waren wir, mein Vater und ich. Wow! Sie kriegt eine richtige Lehrstunde in Theologie. Jesus zeigte ihnen Stellen, die ihn betrafen, heißt es hier. Vielleicht hat er auch später in 1. Mose 3, als es heißt, da sprach Gott zur Frau, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Vielleicht hat Jesus diese Stelle genommen und hat gesagt, schau, da ist von mir die Rede, ich bin dieser Nachkomme. Aber gleichzeitig wird die Schlange mich auch in die Ferse beißen. Vielleicht hat er diesen Text da, dieses prophetische Element so ausgelegt. Kann sein, wir wissen es nicht. Aber das ist möglich, dass er immer wieder in die Schrift ist und sie kannten die Schrift und er hat ihn aufgezeigt, schaut, da ist von mir die Rede, da ist von mir die Rede. Später bei Abraham. Abraham bekommt den Segen von seinen Nachkommen und gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, alle Völker auf Erden, alle Menschen auf Erden werden gesegnet. Ja, wie denn? Durch den Nachkommen. Und ich bin ein Sohn Abrahams. Ja, stimmt. Und so ging er Schritt für Schritt mit ihnen durch. Vielleicht oder mit ziemlicher Sicherheit hat er ihnen das Opferverständnis des Alten Testaments in den Mosebüchern aufgezeigt. Warum wurden da Tiere geschlachtet? Das Blut und all das. Schaut doch mal, der Messias am Kreuz. Macht das Sinn? Geopfert für die Schuld der ganzen Welt. Und immer mehr wächst diese Erkenntnis und das Verständnis in ihrem Herzen. Später sagen diese zwei Jünger zueinander, nachdem sie Jesus dann erkannt hatten, das kommt aber erst viel später, sagten sie zueinander, gell, brannte nicht unser Herz? War da nicht Feuer in unserem Herzen? Loderte es nicht? War da nicht tiefe Leidenschaft in unserem Herz? Als er uns die Schrift offenbarte, als er uns in die Schrift einführte. Vielleicht ist er mit ihnen auch in die Propheten gegangen. Ich möchte mal zwei Beispiele bringen. Das eine ist dieser Text aus Sacharja 9, den wir gestern Nachmittag für die schon da waren, mal hatten. Das ist diese Szene, wo der Prophet sagt, freue dich, Tochter Zion, denn der zu dir kommt, dein König kommt zu dir, ja, reitend auf einem Esel, okay, das ist Vers 9. Und dann kommt ja dann Vers 10 wo es heißt, und er wird abschaffen alle Kriegswagen. Ja, und er wird für Frieden sorgen. So geht es dann weiter in diesem Propheten. Und sehr wahrscheinlich hat Jesus auch mal diese knackigen Stellen genommen. In den Propheten finden sich diese Stellen und die Propheten haben eine Schau gehabt, eine Perspektive gehabt auf den Messias. Und das sind messianische Stellen hier. Und er sagt, ja, da ist von mir die Rede in Vers 9. Und dann werden sie zurückgefragt haben, ja, und was ist in Vers 10? Wo bleibt jetzt der Friede? Ja, das mache ich, wenn ich dann wiederkomme. Das ist jetzt schwierig zu verstehen. Weil eigentlich denkt man so, wenn man in Vers 9 liest, er reitet mit einem Esel nach Jerusalem rein und in Vers 10, er sorgt für Frieden, denkt man so, ja, erst morgens macht er das, abends macht er das. Aber dass zwischen diesen beiden Versen 2000 Jahre mittlerweile liegen, das ist ein Problem. Da muss einer kommen und uns das erklären, dass da eine Unterbrechung ist. Erst erfüllt sich dieses Schriftwort und dann ist eine Pause und dann erfüllt sich das andere Schriftwort. Die Propheten haben das aber in ihrer Perspektive einfach so, weil sie das ja von Weitem gesehen haben, haben das so zusammengenommen und innerhalb von einem Vers oder zwei Versen ausgerückt. Verstehst du? Beides Prophetien auf den Messias. Das eine hat sich erfüllt, das andere noch nicht. Das wird Jesus ihnen erklärt haben. Gibt noch eine andere Stelle, die Jesus selbst mal bringt, in Lukas 4. Lukas 4, gehen wir da mal nochmal zusammen rein. Seid ihr noch mit mir? Wir sind immer noch dabei, wir sind immer noch mit dem Auferstandenen unterwegs, der uns die Bibel erklärt. Weil er das anscheinend für notwendig hält, an einem Ostersonntagmorgen, uns zu erklären, wo wir das finden, wo wir ihn finden. Schaut, es gibt diese spannende Stelle aus Jesaja 61. Übrigens, nehmt das mal alles mit und macht das. Ich krieg nachher noch eine Hausaufgabe. Ja? Ich weiß, heute ist frei, aber morgen ist auch noch frei, aber nicht mehr so frei. Und da kann man Hausaufgaben machen, nämlich Bibel lesen. Ja? Kommen wir gleich zu. Lukas 4 ist Jesus in der Synagoge von Nazareth. Und er war jeden Schabbat in der Synagoge, ist klar. Das hat man so gemacht als Jude. Und dann ist es so, in der Synagoge sind für alle 52 Samstage ist schon festgelegt, welches Schriftwort wird wann vorgelesen. Das ist immer ein Wort aus der Tora, ein Wort aus den Propheten und das ist eingeteilt. Das kann man nicht so frei sich aussuchen. Und jetzt an dem Tag war Jesus da und man reichte ihm die Rolle des Propheten Jesaja. Und dann sagt, okay, welche Stelle muss ich denn lesen? Aha, Jesaja, ne? Nach unserer Kapiteleinteilung 61. Und dann rollt er die Rolle auf und liest vor und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Das ist Jesaja 61, Vers 1. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist das, was sich auch erfüllt hat. Jesus rollt die Rolle zusammen und sagt, dieses Schriftwort hat sich erfüllt. Er sagt es selbst. Wenn du jetzt... Kleine Hausaufgabe für dich später, im Propheten Jesaja 61 mal nachliest, merkst du, dass Jesus mitten im Satz aufhört zu lesen. Mitten im Satz. Und zwar in Vers 3. Der geht noch weiter, der Satz. Das nächste Wort im Hebräischen ist ein Und. Es geht einfach noch weiter. Nach dem Gnadenjahr des Herrn geht es weiter mit einem Und. Jesus hört mitten im Satz auf. Deswegen heißt es auch, und alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Denn das macht man nicht. Das wäre ungefähr dasselbe, als wenn ich mit euch jetzt das Vaterunser beten würde. Und ich würde so unser tägliches Brot, dann höre ich auf. Und was passiert? Ihr betet weiter und denkt so, wieso betet der das nicht zu Ende? das macht man nicht. Man betet das bis zum Abend zu Ende, oder? Und eine Schriftstelle aus dem Propheten, die liest man bis zum Ende, bis Vers 10 oder keine Ahnung, aber nicht. Und schon gar nicht, also schon gar nicht mitten im Satz. Aber was Jesus dann deutlich macht, ist, ja, das hat sich erfüllt. Aber das, was dann mit dem Und weitergeht, hat sich noch nicht erfüllt. So krass ist das zum Teil in den Propheten. Und Jesus erklärt es den Jüngern. Und sie verstehen immer mehr. Und sie verstehen immer mehr. Lass uns noch eine letzte Sache machen. Ich glaube, dass er mit ihnen auch Psalm 22 angeschaut hat. Warum? Ich glaube, dass Jesus diesen Psalm am Kreuz gebetet hat. Psalm 22. Man ist sowieso durch die Woche gegangen mit verschiedenen auswendig gelernten Psalmen. Und man hat die gebetet. Und Jesus kannte die meisten Psalmen auswendig. Ist so. Denn man hatte nicht immer die Rollen dabei. Man musste das auswendig lernen. Und ich glaube, Psalm 22, nur mal ein paar Schlaglichter. Schaut mal, was im Psalm 22 steht. Es beginnt mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Wort, was Jesus am Kreuz betet, oder? Als nächstes, Vers 8 und 9 heißt es im Psalm 22, alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund, schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Versteht ihr? Jesus hängt am Kreuz. Und er ist umringt genau von diesen Menschen, die das zu ihm sagen. Das wurde aber 1000 vor Christus geschrieben. Und plötzlich gibt es ihm, dem Gekreuzigten, Kraft, weil er spürt, das hat David schon aufgeschrieben und jetzt erfüllt es sich. Wow. Und zwar minutiös. So tief ist das drin in der Schrift. Die hohen Priester, die stehen da, steigt doch herab vom Kreuz. Versteht ihr? Das passiert ja. Und er betet innerlich diesen Psalm und sagt, ja, das muss passieren. Und er erklärt es den Jüngern und sagt, schaut, in diesem Psalm steht alles drin. Noch ein Beweis, nächster Vers, Vers 15. Ich fühle mich, das ist Psalm 22, Vers 15. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. So hat sich Jesus gefühlt. Am Kreuz. David hat es 1000 Jahre vorher aufgeschrieben. Boah, das gibt mir Kraft. Aber die Krönung ist das. Die Krönung ist das. Das nächste. Okay, das ist noch Vers 16. Weiter noch, wie sich ein Gekreuzigter fühlen muss. Ja? Gehen wir nochmal zurück zu Vers 16. Sorry, ich war zu schnell. Tut mir leid. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Habt ihr Psalm 22 schon mal gelesen? Wann das letzte Mal? An Ostern? Karfreitag? Musst du unbedingt machen, weil da ist Power drin. Und wenn du den nächsten Satz jetzt liest, jetzt kommen wir dazu. Verstehst du? Jesus hängt am Kreuz und sieht, wie die römischen Soldaten würfeln um sein Gewand. Und er ist im Psalm 22, den betet er ja die ganze Zeit, betet ihn und dann kommt diese Stelle, 1000 vor Christus schon mal provisorisch aufgeschrieben. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommt. Hallo! Also spätestens da muss ich sagen, ich brauche keine Beweise mehr. Ich brauche nicht mehr Leute, die kommen, ja hier, Jesus. Es ist so tief drin in der Schrift, versteht ihr das? Und deswegen sagt Jesus, Jungs, ihr könnt nicht glauben, dass ich auferstanden bin. Also bevor ich mich offenbare, lasst uns mal Bibel lesen. Denn da steht alles drin. Und mein Aufruf heute Morgen ist der, lasst uns mal Bibel lesen. Denn da steht alles drin. Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und wir brauchen, natürlich brauchen wir auch vieles andere. Das Gebet, diese Beziehung zu Jesus, Erfahrung, die wir mit ihm machen, völlig klar. Aber was den Jungs da fehlte, war Glaube, der sich tief verwurzelt in der Schrift. Der fehlte. Und Jesus zeigt ihnen, wie sie den bekommen können. Das heißt, ich muss beginnen, meinen Glauben zu füttern, indem ich viel Zeit verbringe mit der Schrift. Wisst ihr, was einen Amateur von einem Profi unterscheidet? Hat jemand mal so eine Studie gemacht? Also stell dir vor, zwei Menschen, die das gleiche Potenzial haben, zum Beispiel ein Pianist oder so oder ein Sportler. Oder, ja, was unterscheidet jetzt ein Amateur, jemand, der irgendwo auf einer Amateurstufe bleibt und einem Profi, der es schafft, also wirklich Höchstleistung zu bringen? Und der hat verschiedene Studien gemacht und so und sagt so, eigentlich ist es ein Zeitfaktor, den der andere mehr ins Training investiert. Und zwar kam er auf 10.000 Stunden. 10.000 Stunden, einfach so. 10.000 Stunden, die der Profi mehr investiert. Einfach Ärmel hochkrempeln, schwitzen dafür. Mein Nachbar war Konzertpianist und der hat mit Herbert Grönemeyer, weiß nicht, ob man den hier kennt in Gunzenhausen, ja, viele, meine Kinder kennen Herbert was? Ja, Männer und so. Ah, ja, alte Zeit, ja. Ah, das war mal ein Musiker, lebt noch. Ja. Mit dem war er auf Tour, der Horst, mein Nachbar. Und ich habe ihn gefragt mit den 10.000 Stunden. Ich sage, Horst, stimmt das, du bist Profi-Pianist gewesen, heute nicht mehr so. Aber er sagt, Detlef, damals jeden Tag vier Stunden habe ich geübt und trainiert. 4 Stunden. Wenn ich mal ein paar Tage ausgesetzt habe wegen Krankheit oder keine Ahnung, keine Lust oder so, dann habe ich schon gemerkt, und das können Profis mir vielleicht bestätigen, dann bestimmte Läufe gingen schon nicht mehr. Der kleine Finger und du musst immer im Training bleiben, auf diesem Niveau. Wisst ihr was? Wir sagen hier an diesem Ostersonntagmorgen heute, wir haben die beste Botschaft der Welt. Und ich finde, wir sollten deswegen auch die besten Botschafter sein. Und wir sollten diese Botschaft kennen, in- und auswendig, oder? Wenn du 10.000 Stunden in Bibellesen investierst, dann kommst du 17 Mal durch, wenn du für ein Kapitel eine halbe Stunde brauchst. Es geht aber eigentlich noch schneller. Lies die Bibel nicht allein. Viele haben Probleme mit Bibellesen, sagen, alleine schaffe ich es oft nicht. Ja, dreh dich mal um. Hier sind noch ganz viele, denen das auch so geht. Tut euch zusammen. Macht's zu zweit. Und lest die Bibel. Und zum Schluss habe ich eine Frage an dich. Was ist eigentlich die Bibelübersetzung, die dein Nachbar, Freund, Studienkollege, Verwandte liest, der heute nicht hier ist und noch nicht an Jesus glaubt? Welche Übersetzung liest der? Luther, Schlachter, Genfer, Hoffnung, hoffentlich, Elberfelder? Wahrscheinlich gar keine, oder? Weißt du, die einzige Bibelübersetzung, die der lesen kann, bist du. Und meine Frage an dich ist, was wird er da wohl lesen? In diesem Sinne, frohe Ostern. Vater im Himmel, danke für das Geschenk der Auferstehung und dass wir das zutiefst glauben dürfen. Du hast deinen Sohn auferweckt am 3. Tag. Amen, so ist das. Jesus ist wahrhaftig auferstanden und wir glauben das. Und nicht nur das. Paulus sagt, dass du, Vater im Himmel, mit derselben Kraft, mit der du Jesus von den Toten auferweckt hast, in uns, den Glaubenden, wirkst. Das ist eine Realität. Wir leben in der Auferstehungskraft. Ich bitte dich, dass wir heute in diesen Ostersonntag gehen, in dem Wissen. Du bist auferstanden, deine Kraft lebt in uns. Und wir haben dein Wort Gottes, was wir nehmen können, lesen können. Und unser Glauben bekommt Wurzeln, unser Glaube bekommt Kraft. Vater im Himmel, wir geben dir alle Ehre. Amen.